In der Pandemie wird immer wieder versucht, das Schicksalhafte und das Unausweichliche in Rechtsfragen zu übersetzen. Das ist natürlich, wenn man es verrechtlicht, auch ein Stück Trost.
Und in der Moderne und in der Spätmoderne zumal haben wir den Tod minutiös ausgelagert. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Also wir sind gewaltige Todesverdränger geworden.
Ich begrüße Sie zum Podcast Auf den Grund des Bonner Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Mein Name ist Udo Di Fabio und ich unterhalte mich heute mit Thea Dorn. Thea Dorn ist eine Philosophin, die literarisch unterwegs ist, die im Grunde genommen ein Multitalent ist. Sie schreibt Kriminalromane, sie ist Dramaturgin, sie leitet das literarische Quartett. Also jemand, der mit philosophischem Sachverstand auf die Corona-Krise schaut und dazu einen Roman, ich weiß nicht genau, wie man das Genre bezeichnen soll, man muss sagen, eine Briefesammlung vorgelegt hat unter dem Namen Trost, der für sich genommen doppeldeutig ist, weil er bei Trost sein und Trost spenden schon im Titel zusammenführt. Ein interessantes Werk, es ist der Ausgangspunkt für dieses Gespräch mit Thea Dorn. Sie hat gerade ein Buch vorgelegt, man könnte sagen ein Buch zur Krise, zur Corona-Pandemie mit dem Titel Trost, Briefe an Max. Und wir wollen ja induktiv sein, das heißt wir gehen von einem konkreten Anlass aus und gucken dann, wie tief uns das führt. Der Anlass ist das Buch und dahinter natürlich die Krise stehend. Und wir haben es mit Frau Dorn, mit einer Agnostikerin zu tun. Und Frau Dorn, wenn ich vielleicht als erste Frage eine Befindlichkeit formulieren darf. Ich habe mich vor kurzem in diesem Format mit Herrn Sloterdijk unterhalten. Ich habe von Jürgen Habermas sein großes Alterswerk gelesen. Ich lese Wellbeck. Und das sind alles Agnostiker und religiös unmusikalische und sie beschäftigen sich durchaus mit dem Thema Glauben und Vernunft. Bei mir kommt die Frage auf, ist uns ein notwendiger Antipode der Vernunft abhanden gekommen mit der Religion und wird Vernunft jetzt vielleicht diffus und ortlos und ist bei Ihnen vielleicht auch in den Briefen an Max nicht vielleicht auch eine heimliche Sehnsucht zum verloren gegangenen Himmel zu spüren. Hat das was zu tun? Ist die Agnostikerin unsicher geworden oder werden Sie umso sicherer in Ihrem Kurs Richtung Sokrates?
Na, das sind ja jetzt schon ungefähr 15 wahnsinnig komplizierte Fragen. Fangen wir mal mit dem Problem an, wie geht's dem Agnostiker heute? Ich denke, ich gehöre tatsächlich auch zu denen, die spüren, da ist eine Sehnsucht, da fehlt was, da ist eine Leerstelle. Ich versuche es mit dem ganz, ganz großen Bild zu beschreiben. Ich glaube, dass es die zwei großen Pole der menschlichen Orientierung im Verhältnis zum Schicksal, zur Welt, zur Natur gibt. Das eine ist ein Modus eines Annehmens, da steht dann vielleicht als zentrale Tugend sowas wie die Demut zu sagen, ich finde eine Welt vor, wie sie ist, davon bin ich ein Teil, da muss ich mich reinfügen. Ich muss es nehmen, wie es kommt. Das ist ein Gefühl, das sehr stark in Religionen aufgefangen war, sein Schicksal anzunehmen. Also natürlich sprichwörtlich in unserem Kulturkreis eine Geschichte wie die von Hiob, der nicht an seinem Gott verzweifelt, obwohl ihm die fürchterlichsten Dinge passieren, die Menschen passieren können. Und auf der anderen Seite steht antipodisch Und das ist der Beginn der Zivilisation, sonst wäre es der Mensch immer noch als Affe auf den Bäumen, wenn er diesen Funken nicht gehabt hätte. Das ist dieser Motor, das Schicksal bezwingen oder erstmal sagen wir freundlicher gestalten, aber letzten Endes auch bezwingen zu wollen. Der Gedanke, ich will kein Spielball von übergeordneten Mächten sein, ich will kein Spielball von Göttern sein, ich will kein Spielball der Natur sein. Also dieser unbedingte Emanzipations- und auch Beherrschungswille des Menschen. Und diese beiden großen Pole liegen natürlich in einem dauernden Konflikt. Und wenn man jetzt den ganz großen Blick auf die Entwicklungsgeschichte der Menschheit oder sagen wir mal vorsichtshalber jetzt erstmal auch der westlichen Zivilisation wirft, wurde dieser Regler immer mehr in Richtung beherrschen wollen, beherrschen können, vor allem dann auch durch technologischen Fortschritt, immer weiter in die eine Richtung gezogen. Also dieses Restwissen darum, dass es aber doch auch zum Menschsein dazugehört, dass ich eben nicht alles in den Griff bekommen kann, dass ich teilweise ausgeliefert bin. Und der dramatischste Faktor des Ausgeliefertseins ist natürlich der Tod. Bis wir den als Menschen nicht abgeschafft haben, sind wir immer auch dramatisch Unterworfene und Ausgelieferte. Und wie gehen wir jetzt damit um? Also wenn wir ein Mindsetting, um es neudeutsch zu sagen, haben, in dem Unterworfensein das ist, was es unbedingt zu vermeiden gilt. Und das ist ja unser politisches Ethos. Das ist das Ethos jeder aufgeklärten, rechtsstaatlichen, freiheitlichen Demokratie. Kein Mensch soll unterworfen sein. Nun machen wir aber gerade die Erfahrung, oh doch, wir sind zum Beispiel so einem Virus unterworfen. Das ist ein richtiger kleiner Diktator, dieses Virus. Und wie gehen wir jetzt damit um? Das stürzt uns in solche Paradoxien und in solche Dilemmata, dass wir, glaube ich, gerade erst anfangen, darüber wirklich nachzudenken.
Sie haben mit dem Trost, glaube ich, ein Buch geschrieben, das in der Tat mit der absoluten Macht des Todes sozusagen handelt. Und die Frage, kann man überhaupt richtig leben, wenn man ein falsches Verhältnis zum Tod hat, wenn man den Tod beispielsweise verdrängt und das lange gesunde Leben, die ganz große persönliche und auch gesellschaftliche Orientierung ist? Haben wir ein gestörtes Verhältnis zum Tod und hat uns die Pandemie eigentlich mit der Nase darauf gestoßen, dass die letzten Dinge einer Gesellschaft, und das meine ich jetzt nicht religiös, das sind die letzten Dinge, die ja auch in der Verteidigung des Sokrates eine Rolle spielen, dass uns diese letzten Dinge, dass wir den uneinholbar, trotz aller unserer Gestaltungsmacht, ausgeliefert sind. Haben wir jetzt ein Gefühl des Ausgeliefertseins zurückbekommen? Und ist das eine gute Sache oder ist das eine schlechte Sache?
Also wir fühlen uns so ausgeliefert, glaube ich, wie wir das schon lange nicht mehr getan haben. Daraus kann man natürlich erstmal nur das schließen, was ja Philipp Ariès in seiner großen Geschichte des Todes, ich glaube fast 1000 Seiten hat das Ding, also eben eine große Kulturgeschichte, wie Unterschied zu unterschiedlichen Zeiten die westliche Menschheit mit Tod und Sterben umging. Und diese Diagnose ist zunächst mal sehr einleuchtend und sehr eindeutig. Es findet eine zunehmende in der Neuzeit Verdrängung des Todes statt. Und das hat natürlich zwei Gründe. Das eine ist, wir sind dem Tod bei weitem nicht mehr so schutzlos ausgeliefert, wie wir das in früheren Zeiten waren oder wie es die Menschheit in anderen Teilen der Welt ist. Wenn man Bücher noch liest aus dem 19., frühen 19. oder Jahrhundert oder auch noch weiter zurückgeht, da gab es kaum einen 10-Jährigen, der nicht schon mehrere Geschwister verloren hat, dessen Mutter eventuell bei der nächsten oder übernächsten Geburt im Kindbett oder bei seiner gleich gestorben ist. Das Sterben, es wurde ständig gestorben und Tod wurde erlebt, Sterben wurde erlebt. Und in der Moderne und in der Spätmoderne zumal haben wir den Tod minutiös ausgelagert. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Also wir sind gewaltige Todesverdränger geworden. Und deshalb ist es natürlich für uns eine doppelte psychische Belastung oder Katastrophe, auf einmal zu sehen, verdammt, es wird ja gerade mehr gestorben als sonst. Auch wenn, ich will jetzt nicht die Übersterblichkeitsdebatte anfangen, ich glaube, die ist sehr heikel und da müsste man sich die Zahlen sehr genau angucken. Aber auf jeden Fall herrscht erstmal Anlass zu der Vermutung, dass momentan mehr gestorben wird, als wir das gewohnt sind. Und da stehen wir völlig ratlos davor, weil wir merken, also das weiter zu verdrängen, geht eigentlich im Augenblick nicht. Geht natürlich auch nicht, vor allem deshalb, weil wenn der Tag schon damit anfängt, dass man morgens im Radio oder als erstes auf seiner App auf dem Handy oder wo auch immer die aktuellen Todeszahlen durchgesagt kriegt, wird man ja daran erinnert. Das kann man nur einerseits sich versuchen auch wegzuhalten, indem man sagt, naja, mein Gott, das sind so Charts und Zahlen und das geht mich ja alles nichts an. Aber es sind ja nun mehren sich doch auch die Leute, die die Geschichten, die Erfahrungen gemacht haben. Oh, nein, das sind wirkliche Menschen. Menschen, die ich kenne, die hier sterben. Wobei ich, wenn ich mich jetzt in meinem Umfeld umschaue, und das war mit einer der Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, das mag nun alles ein riesiger Zufall sein, das mag damit zu tun haben, dass auch ich jedes Jahr ein Jahr älter werde und deshalb entsprechend auch mein Freundeskreis älter wird. Also in diesem Jahr sind so viele in meinem Umfeld gestorben wie noch nie. Und das hat alles nichts, weder mit noch an Corona, sondern einfach so. Also der Tod war sehr, sehr präsent in diesem Jahr. Und das wirft natürlich jetzt eine riesige Menge an Fragen auf. Wenn man, so wie das die aktuelle Politik ja nicht nur hierzulande, aber eben auch massiv hierzulande entschieden hat, dass die Pandemie-Eindämmung an oberster Stelle steht, dann hat das natürlich weitere dramatische Auswirkungen auf die Frage, wie ohnehin ja schon unbeholfen, weil der Tod keinen richtigen Ort mehr hat in unserer Gesellschaft, hat das Auswirkungen darauf, wie noch viel verkrampfter und fürchterlicher wir dann mit Sterben und Toten umgehen müssen. Also es war, und es hat sich ja nun inzwischen Gott sei Dank gebessert, oder nicht Gott sei Dank, sondern Regularien sei Dank. Für mich war das Allerschlimmste, die allerschlimmsten Bilder und Geschichten zu Beginn der Pandemie. Ja, die Leichenberge oder die Sargberge in den Kellern in Bergamo waren furchtbar, aber noch furchtbarer fand ich die Berichte, dass Menschen zum einsamen Sterben verdammt sind, dass Angehörige nicht in die Kliniken dürfen, dass man, was für mich ein Gipfel des technokratischen Zynismus ist, sagt, na, wir besorgen ein paar Tablets und die Leute sollen sich per Tablet von ihren sterbenden Liebsten verabschieden. Wenn ich diese Geschichten gehört habe, und ich habe von einigen, die ich persönlich kenne, also ich kenne diese Geschichten nicht nur aus den Medien, sondern ich kenne 2, 3 Bekannte, denen das passiert ist. Da merke ich, dass bei mir ein, ja, wie soll ich sagen, nachgerade antigonehafter Furor hochkommt, wie wir mit Pietät, mit Tod, mit Sterben umgehen. Und das alles im Namen der Lebensrettung, dass ich den Eindruck hatte, da muss ein Selbstverständigungstext her. Und deshalb war mir dann relativ bald im Mai oder wann klar, ich will ein Buch schreiben, was genau dieser Tragödie nachgeht, dass es aus vernünftiger Sicht natürlich geboten ist, drastische Maßnahmen zur Eindämmung einer Pandemie zu ergreifen, um den Tod zu versuchen einzudämmen. Und dass es aber gleichzeitig auch ein fürchterliches Unrecht ist, was an Sterbenden, an deren Angehörigen begangen wird, wenn diese urmenschlichen Bedürfnisse, dass man einem Sterbenden nahe sein, es gibt auch Sterbende, die wollen überhaupt niemanden sehen, aber dass das sozusagen der Staat gebietet, einem Sterbenden nahe zu sein, ist für mich wirklich ein nachgerade archaisches Unrecht.
In Würde sterben, das ist möglicherweise auch ein verfassungsrechtliches Thema, aber das will ich jetzt nicht mit Ihnen vertiefen. Das, was Sie gerade beschreiben, das ist ja auch der Startpunkt Ihres Werkes. Die Wut gegen das, wo man im Grunde genommen nach den Maßstäben der griechischen Tragödie drin gefangen ist, wo die Protestform, auch die des Rechts, die Sie ansprechen, eigentlich gegen das Unrecht des Todes protestiert und damit nicht konsistent sein kann, sondern irgendwie im Ambivalenten bleibt. Sie haben so eine Art Lehre aus der Pandemie auch formuliert, aber Sie haben auch gefragt, ob das eine weitere Form des Irrsinns ist. Natürlich brauchen Sie nicht die Antwort geben, wenn Sie die Autorin sind, aber jetzt kann man die Autorin ja nochmal fragen. Sie schreiben, um leichter zu leben, müssten wir lernen, weniger gerne zu leben. Ist das Irrsinn oder ist das eine Weisheitsfrage nach Sokrates?
Naja, das spielt also vielleicht einmal, damit man den Rahmen so ein bisschen versteht. Also das ist ja kein Essay, sondern ich habe mich bewusst für eine literarische Form bei diesem Thema entschieden, weil ich tatsächlich glaube, dass es leichter ist, diesem Gefühlschaos, diesen hochambivalenten Dingen, die uns reißen, dass man denen mit den Mitteln der Literatur leichter zu Leibe rücken kann oder die leichter erforschen kann, als man das mit einem Essay, auch wenn Essay ja das Wort Versuch eigentlich heißt, aber im Essay weiß man doch eher so ungefähr, was Sache ist und wo es lang geht. In der Literatur darf man getrost ratlos sein und sich in diese Ratlosigkeit mit Schwung hineinstürzen. Und deshalb habe ich einen maximal dramatischen Ausgangspunkt für diesen Roman gewählt, eben genau den, dass eine Tochter, eine N40erin, eine Feuilleton-Redakteurin, eine sehr unternehmungslustige Mutter hat, zu der sie alleinerziehende Mutter, sehr symbiotisches Verhältnis, die Dame ist mittlerweile Mitte 80, lässt es sich natürlich nicht nehmen, trotz beginnender Pandemie noch in ihr Sehnsuchtslieblingsland Italien zu fahren, die menschenleeren Uffizien noch kurz vor Schluss zu besuchen, Freunde zu besuchen, und ja, es kommt, wie es kommen muss. Diese Mutter steckt sich an, fährt nach Deutschland noch mit dem Auto zurück und wird dann sehr schnell, muss in die Klinik eingewiesen werden. Und als die Tochter aus Berlin nach München kommt, ist es schon zu spät. Die Mutter liegt bereits auf der Intensivstation und die Tochter hat keine Chance mehr, ihre Mutter noch zu sehen oder eben geschweige denn beim Sterben zu begleiten. Und diese Tochter, Johanna heißt sie, ist am Anfang, die ist sowas wie soll man sagen, eine abgesägte Schrotflinte der Verzweiflung und des Zorns, die wirklich in alle Richtungen schießt. Also die ist wütend auf ihre bekloppte Mutter, die sie noch gewahrt. Die hat gesagt, Mutter, fahr nicht nach Italien, du bist eh schon lungenkrank, das ist Irrsinn, Mutter hört nicht. Und die ist aber eben genauso wütend auf die Vernünftigen, also auf das Krankenhaus und auf die Politik, die sagen, nein, tut mir leid, hier kommt keiner mehr rein. Darauf ist sie genauso wütend. Und in dieser Situation kriegt diese Frau nun eine Postkarte von ihrem alten philosophischen Lehrmeister. Sie selbst ist auch promovierte Philosophin. Und sie ist aber eben aus der akademischen Kutte gesprungen und ist Journalistin geworden. Und sie kriegt eine Postkarte von ihrem alten philosophischen Lehrer, der sich vor Jahren schon auf eine Insel in Griechenland nach Patmos zurückgezogen hat und mit der Welt nur noch per Postkarte kommuniziert. Also der hat kein Internet, kein Handy, nichts. Der schickt so gewissermaßen das Instagram für philosophische Eremiten, der schickt Postkarten mit kurzen Fragen in die Welt. Und der verwickelt also nun diese tobende Johanna. Der Mann ist offensichtlich solider Stoiker und damit kommen wir jetzt in die Haltung, auf die Sie angespielt haben eben. Der schickt ihr so kleine stoische philosophische Provokationen. Zum Beispiel gibt es dann so eine Frage, also das Ganze beginnt, geht eigentlich in Schwung mit der Frage, bist du bei Trost? Was im Deutschen ja tatsächlich eine wunderbar doppelsinnig hinterhältige Frage ist, weil das schwingt ja schon das eine, also tatsächlich, man kann es naiv wörtlich lesen und dann ist es die große Frage, eben hast du jemanden, der dich tröstet oder etwas, das dich trösten kann? Und natürlich schwingt ja im Deutschen mit, bist du bei Trost, ist die saloppe Formulierung für, hast du sie noch alle, bist du bei Verstand? Und darüber denkt dann also eben, das setzt dann so nach Denkensnächte und Recherchenächte bei dieser Johanna in Gang, die dann versucht, dem Geheimnis auf den Sprung, und sie landet eigentlich permanent in Aporien, in Widersprüchlichkeiten. Mhm. Und die dramatischste, also sie beschäftigt sich dann auch wieder, das hat sie im Studium nie gerne gelesen, weil sie Stoa immer verachtet hat, jetzt liest sie dann doch mal Seneca, eben angeregt von ihrem philosophischen Lehrer Max, und da ihr klar, also da, und da landet sie irgendwann bei ihren Seneca-Deutungen, bei diesem Paradox, was sie jetzt vorgelesen haben. Sie sagt, na ja, also dieses stoische, häng dein Herz an nichts in der Welt, weil alles kann dir jederzeit genommen werden, nur dann kommst du gewissermaßen zu einer Seelenruhe und darüber auch zu einer Form von innerer Freiheit. Wo sie sagt, na ja, also wenn ich das freie Leben genießen will, heißt das, ich muss eigentlich sagen, das freie Leben ist nicht so wichtig. Und das ist ja tatsächlich erstmal ein eklatantes Paradox.
Aber da habe ich, das habe ich genauso gelesen, wie Sie das gerade so wunderschön mit der Kraft der Autorin darstellen. Aber da habe ich eine Frage. Sie haben ja, auch wenn man die Postkarten sich anschaut, frühes 17. Jahrhundert sind die Künstlerinnen, die da auftauchen. Es sind doch, das ist ein bisschen, obwohl es schon barock ist, vielleicht der die Endmoräne des Renaissance-Humanismus. Und sie habe ich immer verstanden als eine Künstlerin und Philosophin dezidiert der Aufklärung. Und die Johanna im Trost, die verteidigt ja Jacques-Louis David trotz seiner an Rasiermesser und Guillotinen erinnernden Schärfe in den Bildern, damit sympathisiert sie. Das ist ja eine Phase, die, sagen wir mal, die Welt des Westens irgendwie überwunden hat. Wir sind ja vielleicht in einer Postaufklärungsphase. Und man könnte sagen, als die 68er auf die Barrikaden gegangen sind, da war das ein Epikur eigentlich. Die wollten leben, lebenslustig, Marx und Coca-Cola und freie Liebe und all sowas. Und jetzt sind wir in der Phase der Stoa. Und wenn man sich die Grundsätze der Stoa anguckt, lebe im Einklang mit der Natur, kenne deine Prinzipien und lass dich nicht von Dingen aus der Bahn werfen, die nicht in deiner Macht stehen. Das ist Seneca. Und da treiben sie ja den Leser hin. Sie treiben ihn zu Seneca. Die Fragen von Max treiben uns dahin. Ist das jetzt die Phase, in der sich der Westen, der vielleicht wirklich absteigende Westen, der in der Abenddämmerung befindende Westen, genau wie die römische Kultur sich jetzt hinbewegt. Ist das die Altersvernunft, die Altersweisheit, die wir jetzt finden? Oder ist das auch ein bisschen sowas Verklingendes? Dieser Gestaltungsdrang, dieser Aufbruch, dieses Erstürmen der Bastille mit flatternder Tricolore, das ist irgendwie, das passt nicht mehr zu uns, oder?
Das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke zu sagen, ist diese ganze Stoa, die ja also als historische oder als gedankliche Epoche sich ja über viele Jahrhunderte hinzieht. Also da gibt es ja eine griechische Stoa und dann den Wiedergänger in Rom, der ja tatsächlich dann deutlich später ist, dass das schon fast eine Begleitphilosophie des Niedergangs, also eine Kapitulationsphilosophie gewissermaßen ist. Es ist kein schlechter Gedanke. Und also ich finde an dem Stoa-Problem, mich hat was anderes daran vor allem interessiert. Und zwar, ich glaube, wir haben momentan es gibt eine Alternative, an welcher Front wir stoisch werden. Also entweder wir ringen uns zu einer größeren stoischen Haltung gegenüber den Widrigkeiten der Natur auf. Das hieße aber dann zu sagen, wir nehmen es hin, dass Natur Viren produziert, dass Viren auf die Menschheit überspringen. Das ist unser natürliches Schicksal. Das nehmen wir stoischer hin. Wenn wir das aber nicht stoisch hinnehmen, weil wir einem Virus den Krieg erklären und das Virus eben, also das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, also das Verhältnis, wie stehen wir zum Schicksal, zu den Schicksalsschlägen, mit denen wir konfrontiert sind, wenn wir da sagen, nee, das nehmen wir nicht an. Natürlich tun wir alles und so reagiert die Menschheit, sie hat in Blitzgeschwindigkeit einen Impfstoff gegen dieses Virus entwickelt. Dann müsste man aber offensichtlich sowas Ähnliches wie einen Stoizismus gegenüber der Pandemiebekämpfung oder diesen Maßnahmen entwickeln und ja, sagen, naja gut, also wenn ich mich nicht stoisch in mein natürliches Schicksal ergebe, dass mich ein Virus dahin raffen kann, dann muss ich mich relativ stoisch vielleicht in das Schicksal ergeben, dass ich in einem Staat lebe, der rigoroseste, rigideste Maßnahmen zur Bekämpfung dieses Virus erlässt.
Das liegt vielleicht in der Frage von Max, wäre es doch schön, Frieden mit dem machen zu können, was geschieht, ohne es rechtfertigen zu müssen. Ja,
wobei das ist Johanna, das ist ein Stoßseufzer. Ist, wenn man so will, der erste Stoßseufzer, wo Johanna, die ja am Anfang eher...
Das hat sie angefügt.
Die ist am Anfang... es gibt einen relativ notorischen Satz bei Goethe, der so quer durchs Werk geistert und dann es doch nicht ganz in den Faust hineingeschafft hat, jetzt taucht nur in Notizen auf, aber in den Saalverwandtschaften kommt er dann vor, ein Goethe-Satz, der sagt, also es gibt Fälle oder es gibt Situationen, in denen jeglicher Trost Verrat und nur Verzweiflung Pflicht ist. Und das befördert ja so ein, also ich weiß, die beiden konnten sich nicht leiden, aber das ist ja fast schon so ein Heinrich von Kleister Kohlhaas-Gestus. Also zu sagen, der Kohlhaas will auch nicht getröstet werden, dass ihm seine Pferde weggekommen sind. Er will Gerechtigkeit, er will Rache oder eben Gerechtigkeit. Und das Problem, also das ist auch erstmal die Haltung, mit der diese Johanna in meinem Roman ins Rennen geht. Die sagt, ich will nicht getröstet werden über den Tod meiner Mutter. Ich will hier, dass diejenigen, die es verpfuscht haben, so ungefähr, zur Rechenschaft gezogen werden. Und da antizipiert sie gewissermaßen, weil sie hat ja eben lange bei diesem Max studiert, dass sie genau weiß, ich weiß schon, du wirst jetzt sagen, na ja, du hast hier mit dem Tod zu tun und du willst den Prozesshandel machen?
Ja.
Willst du die Endlichkeit? Wen willst du denn so alles auf deine tolle Anklagebank setzen? Und glaubst du wirklich, dass es dir irgendeinen Trost, irgendeine innere Ruhe verschafft, wenn du jetzt ein Krankenhaus verklagst oder dergleichen? Ja. Und das ist natürlich ein wahnsinnig triftiger Punkt. Also deshalb
ist auch ein Gefühl, das den Juristen ergreift in der Pandemie, wird immer wieder versucht, das Schicksalhafte und das Unausweichliche in Rechtsfragen zu übersetzen. Das ist natürlich, wenn man es verrechtlicht, auch ein Stück Trost. Man kann die Wut kanalisieren, man kann die Ohnmacht kanalisieren. Es wird in ein rechtsförmliches Verfahren gebracht. Aber der Jurist, der vielleicht auch von der Stoa ergriffen ist, der ahnt die Begrenztheit des Rechts und die Unfähigkeit, eigentlich eine Antwort auf die dahinterstehende wirkliche Frage zu geben.
Ja, das ist eine gute Beschreibung. Also und dann, auf interessante Weise komme ich damit wieder auf meinen Punkt, warum ich einen Roman schreiben wollte, musste zu diesem Thema. Weil ich glaube, wir produzieren sowas, ich nenne das den unversöhnten Rest, also in tragischen Situationen, die sich eben, oder in tragischen Dilemmata, die sich ja dadurch auszeichnen, dass es eben nicht die eine richtige Lösung gibt, sondern ganz gleich, was man tut, man produziert, indem man etwas tut, was eine Pflicht gebietet, produziert man auf der anderen Seite ein Unrecht. Und die jetzt gesellschaftlich interessante Frage doch ist, wie verhindert man, dass daraus sowas wird, wie es in der Antike in der Orestie beschrieben wird, also eine dauernde Eskalation von Gewalt und Gegengewalt. Weil die Seite, die den Eindruck hat, ihr wurde Unrecht angetan, rächt sich umso erbitterter und dann haut die andere Seite wieder zurück und mittendrin ist man in eben einem so schlimmen Drama wie der Orestie, was nur durch das Auftreten von Athenas und das Einsetzen einer Gerichtsbarkeit, die sagt, wir müssen aus dieser Eskalationsspirale raus, beendet werden kann. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass das Recht da eine immense Funktion hat zur Befriedung, muss eine Sensibilität für diese unversöhnten Reste haben, die produziert werden. Also zum Beispiel, wie geht man mit Angehörigen um, die vor Verzweiflung toben, dass sie nicht mehr bei einem Sterben, denen quasi kaltschnäuzig zu sagen, wieso, der Staat hat doch das Richtige getan, ist aus meiner Sicht, es ist nicht nur unmenschlich, sondern es ist auch politisch wahnsinnig unklug. Mhm. Weil das produziert tatsächlich einen solchen immensen Zorn. Also das ist jetzt ein dramatisch mögliches Beispiel. Ja. Das kann man aber ja auch für die ganz normalen Corona-Fälle, also der bankrotten Musikerin, dem bankrotten Gastronomen zu sagen, jetzt habt euch mal nicht so, wir tun doch schon das Richtige, ist nicht nur unmenschlich, sondern auch dumm, weil es natürlich eine Gesellschaft in einer Weise auseinander, also es schafft einen solchen Wutvorrat. Und da kann man sagen, na ja, der Rechtsstaat, der Sozialstaat reagiert ja in einer gewissen Weise darauf auch, indem er sagt, er versucht, den unversöhnten Rest mit Geld zu beschwichtigen. Ich glaube aber, das alleine reicht nicht. Wenn mir in einem tragischen Konflikt, wenn ich gewissermaßen zu denen gehöre, die erstmal auf der ihrer Seite stehen, in dem Sinne, dass dem, was ich für den obersten Wert halte, den ich gerne realisiert sehen möchte, wie zum Beispiel bei jemandem, der stirbt, dabei sein zu dürfen, noch dazu, wenn es eigene Verwandte sind, wenn der verletzt wurde, dann will ich auch, dass ich mit dieser Emotion ernst genommen werde, dass die anerkannt ist. Und das ist natürlich das Wundervolle, was Literatur leisten kann. Also ich meine, diese Johanna zieht ja teilweise vom Leder, das ist kracht und die ist auch so grob polemisch und ungerecht, wie ich als Thea Dorn, wenn ich jetzt ein Essay schreibe, würde ich das nie machen. Und trotzdem merkte ich, irgendwo muss das doch mal raus. Also diese Gefühle müssen eine Artikulation finden, die müssen einen Ort haben. Und da kommt es mir so vor, dass einer der verträglichsten Orte für diese Gefühle ist die Kunst. Ja. Das ist der Ausdruck. Also ja, wenn,
das ist vielleicht das Wesen der Kunst, ne? Dieses das Forum des Sagbaren zu erweitern, ne? Damit wir auch unbedingt das sagen können, deshalb, was wir nicht sagen können.
Genau, und deshalb, damit sind wir jetzt mittendrin in einem ganz anderen Thema.
Aber das dürfen wir nicht, mehr, Frau Dorn, weil unsere Zeit ist verstrichen. Und jeder, der uns zugehört hat, der wird merken, das ist etwas, was man endlos fortsetzen könnte. Für mich das sage ich jetzt nicht mehr zu Ihnen, Frau Dorn, sondern unseren Hörerinnen und Hörern, ist das Buch Trost das Klügste, was ich in der Corona-Krise gelesen habe. Und wir wollen hier einer Sache auf den Grund gehen. Wir sind auf dem Weg zum Grund, aber wir werden ihn vermutlich nie erreichen. Aber an dieser Stelle bedanke ich mich und freue mich auf eine Fortsetzung dieses Gesprächs, Frau Dorn. Vielen Dank für heute.
Ja, herzlichen Dank, gern geschehen.
Das war ein Beitrag unseres Formats Auf den Grund. Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiter zu verfolgen oder Neues aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören.